Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag allerseits. Es ist Mittwoch, der 16. März. Herzlich willkommen zum Rabe Info. Heute mit folgenden Themen. In unserer Serie zur Berner Aktionswoche gegen Rassismus werfen wir heute einen Blick in die serbische Schule in Bern. Dann schlagen wir ein lebendes Buch auf, ein Buch über das Asperger-Syndrom, im Volksmund auch als Autismus bekannt. Und wir zappen zwischen Polizisten und Vermummten hin und her mit einem Bericht über den neuen Film von Andreas Berger, Zaffaraya 3.0. Am Mikrofon begrüßt Dwilma Roll.
Rabe Info 95,6.
Wir kommen zuerst zu den Kurznachrichten. Die Lage im Katastrophengebiet Fukushima gerät zunehmend außer Kontrolle. In zwei weiteren Reaktoren des Atomkraftwerks in Fukushima brennt es. Wegen dem starken Anstieg der Strahlung mussten sich die Arbeiter vorübergehend zurückziehen. Zudem wurde in einem Reaktor womöglich die innere Reaktorhülle beschädigt, wie ein japanischer Regierungssprecher sagte. Eine Kernschmelze wird seit Tagen vermutet. Die Strahlung am Atomkraftwerk erreichte in der Nacht Höchstwerte von 1000 Millisievert. Das ist das Tausendfache dessen, was ein Mensch über ein ganzes Jahr hinweg an zusätzlicher Strahlung aufnehmen sollte. Laut der japanischen Wetterbehörde soll zumindest der Wind vorerst Richtung Osten und somit aufs Meer hinaus wehen. Dennoch geht im Großraum Tokio, 260 Kilometer vom AKW entfernt, die Angst vor einer radioaktiven Wolke um. Der UNO-Sicherheitsrat debattiert heute nochmals über ein Flugverbot über Libyen. Der libanesische UNO-Botschafter hat einen neuen Resolutionsentwurf vorgelegt. Darin wird gefordert, den Luftraum über Libyen zu sperren und Staatschef Muammar al-Gaddafi von weiteren Luftangriffen auf die Zivilbevölkerung abzuhalten. Im UNO-Sicherheitsrat ist ein militärisches Eingreifen in den Konflikt umstritten. Insbesondere Frankreich und Großbritannien drängen auf ein militärisches Eingreifen, unterstützt werden sie von der Arabischen Liga. Die beiden Vetomächte USA und Russland zeigen sich hingegen weiter skeptisch. Derweil gehen die Kämpfe im Osten Libyens weiter. Die Informationen aus der Region sind sehr widersprüchlich. Während die Regierung neue Gebietsgewinne verkündete, behaupteten die Rebellen, sie hätten die Angreifer weiter zurückgedrängt. Im Golfstaat Bahrain warnen Geistliche vor einem Massaker. Die Polizei ist heute Morgen gewaltsam gegen regierungskritische Demonstranten vorgegangen. Unter Einsatz von Tränengas stürmten Hunderte von Polizisten den Perlenplatz in der Hauptstadt Manama, auf dem seit Wochen Regierungskritiker kampierten. Mehrere Zelte standen in Flammen, über der Gegend stand dichter Rauch, wie ein Reporter berichtete. Zuvor hatten führende schiitische Geistliche des Golfemirats die internationale und muslimische Gemeinschaft um Hilfe gebeten. Den Demonstranten drohe ein Massaker, warnten die schiitischen Würdenträger. Der Schweizer Nationalrat beschäftigt sich heute Morgen intensiv mit dem Umbruch in Nordafrika. Vor einigen Minuten ist die außerordentliche Debatte zur Lage im Maghreb und mögliche Folgen für die Schweiz zu Ende gegangen. Debattiert wurde über 5 Interpellationen, ausgewählt aus insgesamt über 150 Eingaben und Motionen. Während Eingaben der Linken eine Unterstützung der Demokratiebewegungen forderten, verlangten die Bürgerlichen Maßnahmen zur Bewältigung einer möglichen Flüchtlingswelle. Sie wollten vom Bundesrat wissen, ob das europäische Schengen-Abkommen ausreicht, um mögliche illegale Migrantenströme und Wirtschaftsflüchtlinge abzufangen. Solche Worte seien angesichts der Lage in Libyen, Bahrain und anderen Ländern im Maghreb unangebracht, meint Moreno Casasola, Generalsekretär von Solidarité sans frontières.
Wir haben deshalb in unserem Aufruf, den wir lanciert haben, auch die Parteien, die sich unserer Ansicht nach korrekt verhalten haben, ausgenommen von der Kritik Aber die Grundstoßrichtung ist diejenige, dass man jetzt eigentlich eine Abschottung diskutiert, und das ist einfach nicht in Ordnung. Weil man erstens nicht weiß, ob die Flüchtlinge kommen. Zweitens ist es so, wenn die Leute kommen, dann haben wir die Institutionen und die Verfahren, sie auch aufzunehmen. Also wir haben ein Asylverfahren, die sollen geprüft werden, wenn die Leute kommen. Punkt. Und jetzt irgendwie aus der Distanz einfach zu sagen, das sind per se alles Wirtschaftsflüchtlinge, das ist einfach, das geht nicht. Also das ist arrogant schlussendlich.
Den öffentlichen Aufruf für Solidarität statt Wahlkampf hat Solidarité sans Frontières zusammen mit Solifond, Kunst und Politik und den demokratischen Juristinnen Schweiz lanciert. Innerhalb 4 Tagen wurde von mehr als 70 Organisationen und knapp 8000 Personen unterzeichnet. Und noch zum Wetter. Am Nachmittag wird es zunehmend bewölkt, mit teils auch ein paar Regentropfen. Die Temperaturen steigen auf bis zu 13 Grad. Morgen Donnerstag ist es unbeständig und zeitweise nass bei 10 Grad. Die Schneefallgrenze sinkt auf 1700 Meter. Am Freitag regnet es zuerst noch, dann beruhigt sich das Wetter, und am Samstag ist es nach trockenem Start wieder unbeständiger, mit am Nachmittag auch Regen bei rund 7 Grad.
Rabe Info 95,6.
Wir sind alle gegen Rassismus. Unter diesem Motto will die serbische Ergänzungsschule in Bern Begegnungen ermöglichen. Dafür öffnet sie die Tore im Wankdorf-Schulhaus heute Abend ab 19.30 Uhr im Rahmen der Aktionswoche gegen Rassismus. Die serbische Ergänzungsschule ist für Kinder und Jugendliche, die in der Schweiz aufwachsen, ihre Wurzeln aber in Serbien haben. Und diese Wurzeln müssen gepflegt werden. So lernen sie in der Ergänzungsschule Sprache, Geschichte und Kultur Serbiens kennen. Ich habe im Vorfeld einen Blick ins Schulzimmer geworfen.
Das ist eine Probe für den Mittwoch. Ich bin Freundschaft für alle Leute auf dieser Welt.
Die serbische Ergänzungsschule, früher war das jugoslawische Schule, und jetzt ist die serbische, und es besteht auch kroatische, albanische, slowenische, mazedonische. Das heißt, alle Länder der ehemaligen Jugoslawien haben jetzt ihre Schule. Es ist sehr wichtig, dass die Kinder die Muttersprache und Kultur lernen, damit sie sich besser integrieren können hier in der Schweiz. Aber auch, wenn sie einmal zurückgehen, wer weiß, dass sie sich besser reintegrieren. Und für nationale Identität und dass eine Person sich normal entwickelt, ist sehr wichtig, da diese Muttersprache und die sogenannte Wurzeln, dass man nicht verliert. Diese Kinder, fast alle sind hier geboren.
Jeden Mittwochabend unterrichtet Jelena Mitrovic im Wankdorf-Schulhaus rund 12 Kinder in serbischer Sprache, Geschichte und Kultur. Unter anderem auch den 11-jährigen Fabian Josic und den 13-jährigen Ivan Petrovic. Beide sind hier aufgewachsen, reden perfekt Schweizerdeutsch, mit den Eltern aber sprechen sie nach wie vor Serbisch. Zusätzlich zum normalen Schulpensum opfern die beiden jede Woche 2 Stunden ihrer Freizeit, um mehr über ihre Wurzeln zu erfahren. Ich fragte Fabian und Ivan, warum sie die serbische Ergänzungsschule besuchen.
Ich mache einfach Serbien mehr, also auch die Schrift und Geschichte, Krieg und so alles wissen. Also ich hatte eigentlich Training, aber meine Mutter will, dass ich in die serbische Schule gehe und dass sie manchmal schon auf das Training verzichten.
Also bei mir ist es auch so, meine Eltern wollen, dass ich in die serbische Schule gehe, dass ich gut Serbisch reden kann. Und ja, für mich ist es eigentlich kein Problem, hier kommen jeden Mittwoch rum, ja, sowieso frei. Also ich will meine Sprache wissen und auch unsere Schrift und Kultur, ja.
Für heute Mittwochabend hat die serbische Ergänzungsschule ein Spezialprogramm vorbereitet. Denn Jelena Mitrovic war es wichtig, an der Berner Aktionswoche gegen Rassismus teilzunehmen.
Wir machen Tag der offenen Tür, das heißt, unsere Schule, unsere zwei Klassen sind offen für alle. Meine Kollegin, die unterrichtet die Kinder bis 4. Klasse und ich von 5. bis 9. öffnen unsere Türe auch symbolisch. Das heißt, wir machen ein kleines Theater und dann haben wir auch unser Apero, Begegnung mit den Leuten. Wir suchen immer diese Kontakte, dass die anderen uns akzeptieren und dass wir auch auf einer gleichen Ebene mit anderen kommunizieren. Dass sie die Kinder von Kindheit her wissen, dass ich als Lehrer und die Eltern auch überzeugt sind von dieser Idee. Das ist wichtig. Wir sollten kanalisieren, dass es nicht geht in Pubertät oder nachher in Adoleszenz in eine falsche Richtung, Richtung Rassismus.
Jelena Mitrovic hat zum Glück, wie sie selber sagt, noch nie Rassismus erlebt. Und auch ihre beiden Schüler Ivan und Fabian haben noch keine Erfahrungen mit Rassismus gemacht. Als Jugos zum Beispiel wurden die beiden noch nie bezeichnet.
Also in der Schule bin ich noch mit den Schweizern, also mit den Ausländern bin ich eigentlich nicht. Und das hat auch gar nicht so viel. Und sie haben mich bis jetzt noch nie als Jugo bezeichnet.
Also dort, wo ich wohne, hat es viele Balkaner und Ausländer. Und dort passiert es nicht, dass wir ausgelacht werden oder so.
Ist für euch Jugo überhaupt ein Schimpfwort?
Für mich nicht, aber vielleicht für manche. Man hört es auch nicht Jugo, wenn sie sagen.
Ja, es ist schon ein bisschen verletzend, aber es macht nichts aus.
Ihr habt beide einen ausländisch klingenden Namen. Habt ihr das gemerkt, schon, dass die Leute anders auf euch reagieren, weil ihr den ausländischen Namen habt?
Also zum Vornamen heisse ich Fabian und zum Nachnamen Josic. Und zuerst denken sie so, Fabian ist ein guter Name und dann Josic wieder Balkan. Ja, das ist...
Ja, also ich heiße auch Ivan. Und ja, Ivan ist nicht gerade so ein balkanischer Name. Aber Nachname ist auch Petrovic mit Itch. Und es ist noch nicht aufgefallen, aber wir schauen dann, wenn ich Lehrstelle suche oder so.
Meine Brüder hatten es nicht schwierig. Und sie hatten nur für einen Platz, aber sie haben beide genommen, wieso sie Zwillinge waren. Sie konnten sich nicht entscheiden.
Otvarasa, Kara, George.
Alle Interessierten sind eingeladen, heute Abend am Tag der offenen Tür einen Blick in die serbische Ergänzungsschule zu werfen. Die Schulstunde Spezial beginnt um 19.30 Uhr im Wankdorf-Schulhaus an der Morgartenstrasse 2. Mehr Infos gibt's unter www.bern.ch/gegenrassismus.
Rabe Info 95,6.
In Berns Bibliotheken werden die Bücher lebendig. Sie bekommen eine Stimme, beantworten Fragen und erzählen Geschichten. Die lebenden Bücher sind Menschen, die dieser Tage in den Berner Bibliotheken anzutreffen sind. Und zwar im Rahmen der sogenannten Living Library. Cheyenne Mackay hat sich im Gäbelbach ein lebendes Buch ausgeliehen, ein Buch über das Asperger-Syndrom, das im Volksmund als Autismus bekannt ist.
Grüß dich wohl, Frau Kammacher. Ich habe gehört, hier gibt es eine Living Library, lebende Bücher. Bin ich da richtig?
Ja, da seid ihr ganz richtig. Wir haben diese Woche wieder mal die Aktion von der Lebenden Bibliothek, wo wir lebende Bücher ausleihen. Das sind Menschen, die sich bereit erklärt haben, aus ihrem Leben zu erzählen, ihre Erfahrungen auszutauschen und sich auf ihr Gesprächsgegenüber einzulassen.
Was ist das Ziel von dem, wenn ich jetzt mit einem lebenden Buch schwätze?
Also es geht darum, dass man Menschen miteinander ins Gespräch bringt, dass da auch ein Erfahrungsaustausch, ein Informationsaustausch stattfindet. Wir möchten gerne noch ein bisschen anregen, über eigene Vorurteile nachzudenken. Was uns auch wichtig ist, ist die mündliche Überlieferung. Die war früher viel wichtiger, ist jetzt ein bisschen ein Hintergrund gerückt. Wir möchten sie gerne wieder ein bisschen aufnehmen und damit ja eben auch wirklich... Information vermitteln und das ist ein Kerngeschäft der Bibliotheken, darum machen wir so.
Jetzt habe ich im Internet gesehen, dass es Regeln gibt für das Benutzen, das ist jetzt ein bisschen komisch gesagt, von diesen Büchern, so wie es in der Bibliothek, wenn man sonst Medien auslehnt, ja auch Auflagen oder Regeln gibt.
Das ist richtig, das geht darum, dass man den lebenden Büchern mit Respekt begegnet, dass man sie so behandelt, wie man selber behandelt werden will. und dass man bereit ist, sich auch darauf einzulassen, auf so ein Gespräch, offen ist für einen Austausch.
Das funktioniert jetzt wie?
Also, jetzt habt ihr die Person rausgelesen oder das lebendige Buch und wir gehen jetzt mit euch in die Nische, die Gesprächsnische, und dort wartet das lebendige Buch auf euch. Und dann habt ihr nachher 45 Minuten Zeit, um mit diesem Buch zu berichten und viel zu erfahren.
Gut, machen wir das.
Wir sind hier beim Georges P. Er hat das Asperger-Syndrom und tut euch dann gleich selber ein bisschen erklären, wie sich das ausprägt.
Grüß Gott.
Georges P. hat euch zur Verfügung gestellt als lebendiges Buch. Autismus, da kommt mir so in Sinn, das, was man immer sieht, Leute, die gar nicht mit der Aussenwelt kommunizieren, Leute mit Inselbegabungen. Das ist wahrscheinlich ein grosses Vorurteil, das dir auch begegnet. Was ist denn das Asperger-Syndrom?
Das Asperger-Syndrom, das ist eine Form von Autismus. Das ist eine sehr grosse Bandbreite, Autismus. Und da ist natürlich Menschen, die komplett in sich gekehrt sind, die eigentlich keinen Zugang dazu haben. Und dann gibt es eben andere, die sind offener, gehen auf euch auch zu und auf den ersten Blick eben kein Problem vorhanden ist. Aber eben, bei mir hat sich das einfach durch einen ständigen Arbeitswechsel. Also ich habe mit 35 den 15. Arbeitsplatz jetzt hinter mir. Ich habe die Diagnose erst mit 32 bekommen. Und ich bin an 5 verschiedenen Orten in der Schule ständig zu Schulpsychologen geschickt worden, weil sie gemerkt haben, irgendetwas stimmt nicht. Aber was es genau ist, das haben sie nie herausgefunden. Und ich bin eigentlich durch einen Chef von mir auf die Diagnose gekommen, die sie mir quasi gestellt hat. Und ich habe mich über das Ganze informiert. Und das war gleich mal klar gewesen. Das ist meine Krankheit. Oder wie man das auch immer möchte sagen. Aber das ist jetzt einfach die Erklärung, warum man sich die Probleme hat, die ich bis heute eigentlich überall immer hatte.
Was sind das für Probleme? Aber wenn ihr jetzt gesagt, in der Schule hat es geheißen, etwas stimmt nicht. Mit was für Problemen habt ihr herausgefunden, dass eben etwas nicht stimmt? Oder sagen wir, anders ist, als es sollte sein?
Also ich bin eigentlich immer ein bisschen Aussenseiter gewesen. Das heisst, ich bin eher ein bisschen allein gewesen. Wenn alle in der Pause links gestanden sind, bin ich rechts gestanden. Ich bin nicht eingeladen worden an Geburtstagspartys. Ja, es ist immer noch schwierig zu erklären. Man hat einfach gemerkt, ein Stück weit wird man eigentlich auch ausgrenzt von den anderen. Wobei, man kann die Leute fragen, die würden das nie bestätigen, weil sie es selber gar nicht richtig wahrnehmen. Aber man merkt es eigentlich schon gut und es steht auch in den Fachbüchern ziemlich genau drin, was man täglich erlebt. Aber eben auf den ersten Blick nimmt man das nicht wahr, weil da passiert eben auch sehr viel im Unterbewusstsein. Und all die Sachen, die ich euch da jetzt sage, ist natürlich auch viel, weil ich aus Büchern über das Asperger-Syndrom die Sachen selber erfahren habe, die ich selber nicht gewusst habe. Weil ich habe zum Beispiel auch sehr viele Fähigkeiten. Also ich habe eine enorme Beobachtungsgabe. Ich höre wahnsinnig gut. Und das ist mir zwischenzeitlich auch bestätigt worden, dass das so ist, dass man eben mit Asperger-Syndrom einfach viel mehr wahrnimmt, was ja, normale Leute in Anführungszeichen.
Jetzt hat er gesagt, dass das mit dem Ausgrenzen, meine, das kann ja wie jedem von uns passieren, aber also seid ihr anders? Und wenn ja, abgesehen von dem, jetzt, dass ihr gut gehört, das nimmt mich dann auch noch Wunder. Was ist denn anders an euch? Wo äußert sich denn das Asperger-Syndrom?
Eben, es ist in der zwischenmenschlichen Kommunikation, wo Fehler vorhanden sind, aber was es genau ist, was nicht stimmt, kann ich auch nicht sagen. Es gibt sicher den Blickkontakt, und ein grosses Merkmal ist, dass man den Blickkontakt nicht aufrechterhalten kann. Und es ist eigentlich nur ca. 10% der Kommunikation, die wörtlich, also 1:1 so überkommt, und der Rest ist eigentlich alles nonverbal. Und da muss irgendjemand ein Problem vorhanden sein. Und dort drinnen tut sich dort bei dem vis-à-vis etwas manifestieren, das dann einfach eine gewisse Unsicherheit auslöst. Aber das merkt derjenige nicht. Es ist dann einfach eine Art eine Abgrenzung, wo man einfach merkt, mit dem stimmt irgendetwas nicht, und dann tut man sich zurückziehen. Aber das merkt weder der Gegenüber noch ich selber, was in dieser Kommunikation nicht stimmt.
Das Bild, das man eben so hat, das hat, ihr habt es jetzt auch gerade vorher gesagt, dass man etwas besonders gut kann oder sensibler ist auf gewisse Sachen. Ist das etwas, was sich bei dem ganzen Asperger-Syndrom durchzieht, dass etwas
etwas vielleicht weniger da ist, dafür etwas mehr da?
Das ist korrekt. Also, das ist meine Erfahrung. Ich leite im Raum Basel auch eine Selbsthilfegruppe. Und da hörst du natürlich einige Geschichten. Und da siehst du, es gibt eben die verschiedensten Leute, die Inselbegabungen haben, die einfach vielleicht im Alltäglichen gehen einkaufen, Mühe haben oder in einem Tram oder in einem Bus sitzen, wo viele Leute sind. Aber eben dann irgendwelche Begabungen haben. Sprich, ich kenne jetzt jemanden im Raum Zürich, der kennt von sämtlichen Telefonkabinen eine Telefonnummer auswendig. Mein grosses Wissen ist auf Lift. Ich habe schon seit über 20 Jahren das Hobby Liften und ich mich für alles interessiere, was irgendwie mit Aufzug und Lift zu tun hat und ich mich auch darüber ein grosses Wissen angereichert habe.
Jetzt hat er eingangs gesagt, er hat aber schon ganz oft den Job gewechselt, Liftindustrie.
In der Liftindustrie bin ich selbstverständlich tätig gewesen. Ich habe meine Lehre dort gemacht, 4 Jahre lang. Bin dann auch noch in Unterhalt gekommen. Aber auch dort ist es eigentlich nicht länger als ein Jahr gegangen, wo es einfach auch wieder zu Schwierigkeiten gekommen ist. Job verloren wieder. Es ist eigentlich nie daran gelegen, dass es an der Qualität oder an der Quantität gescheitert ist, sondern es ist einfach irgendwie im Zwischenmenschlichen drin, mit den Kollegen, mit den Vorgesetzten, wo dann einfach die das rausläuft, dass man dich auf die Straße stellt, was einfach, sagen Sie jetzt mal, nicht mehr tragbar ist. Ich bin auch schon selber davon gelaufen, weil die Unterstützung, die man mir zugesagt hat von Anfang an, die hat nicht stattgefunden. Es hat keine Gespräche stattgefunden, die man mir zugesichert hat. Und ja, so kommt das irgendwann auf 15 auf. Also ich habe noch, bis ich pensioniert bin, rund 30 Stellen vor mir, wenn es so weitergeht.
Für mich ist es ein bisschen unfassbar. Die sagen, das ist super, oder? Da wird man noch gerühmt. Und die anderen sagen, ja, das haben wir gar nicht so vorgestellt, du hast ja gar nichts. Und dann gibt es irgendeinen Moment und dann passiert etwas. Was sind die Momente, die ihr in eurem Leben hattet, wo das Gegenüber gefunden hat, also das geht gar nicht, das halte ich nicht mehr aus?
Das ist eines der Probleme. Es findet ja nie ein Klapp statt, wo nachher ein ganz klarer Grund ist, für eine Kündigung oder auch für mich zu kündigen, sondern es sind einfach immer Kleinigkeiten, die sich anhäufen und eben steht der Tropfen hüllt den Stein. Irgendwann ist es einfach zu viel und das ist natürlich auch klar, ein Betrieb kann nicht 10 Leute, die mit mir ein Problem haben, auf die Straße stellen, dass ich arbeiten kann. Dann müssen sie halt auf die Straße stellen, was das Problem auslöst und das B geht es dann halt ich und es geht mir sicher schon ein bisschen besser, dass ich Diagnosen habe und weiss, warum das zustande kommt. Weil früher hast du natürlich schon hier und da selbst Zweifel gehabt. Was mache ich falsch? Woran liegt es? Und eben noch mit den Fähigkeiten, die ich hatte, dass ich zum Teil Sachen gehört habe, die meine Kollegen nicht gehört haben.
Was gehört ihr denn?
Also ich habe zum Teil vom Motor Geräusche gehört, von Lager, wo, wie man so schön sagt, Pfiffen haben, wo einfach zum Beispiel kein Öl mit drin war, wo mein Arbeitskollege das nicht gehört hat. Und um es dann überprüfen, haben wir gesehen, da ist kein Öl mit drin. Und auch in der Wahrnehmung, ich war auch ein Chauffeur tätig, wo ich vielmals schon Sachen wahrgenommen habe, die mein Arbeitskollege gar noch nicht wahrgenommen haben. Oder auch kleinste Veränderungen auf Hausdächern oben oder irgendwie Oberleitungen von Trolleybus zum Beispiel, die anderen gar nicht auffallen, was ich dann eben sehe. Oder auch in einem Restaurant drinnen, da kann ich mich eigentlich nicht nur auf den Vis-à-vis konzentrieren. Ich höre eigentlich ringsum alles, was gesprochen wird. Und das führt dann eben zum Teil zu einer Reizüberflutung, wo du dann ein Lokal musst verlassen musst, weil es wird dann wirklich zu viel, weil du das nicht kannst separieren oder sondieren, also dich auf den Vis-à-vis konzentrieren.
Das lebendige Buch Georges P. über sein Leben mit dem Asperger-Syndrom. Georges P. und viele andere lebende Bücher aus der Living Library sind noch bis und mit Samstag in Berns Bibliotheken zu Gast. Das Programm mit allen Beteiligten finden Sie auf der Internetseite der Kornhaus-Bibliotheken. Den direkten Link gibt's auf unserer Homepage www.rabe.ch.
95,6 Rabe Info.
Wir kommen zu unserem letzten Beitrag. Zaffaraya 3.0 heißt der neue Film vom Berner Filmemacher Andreas Berger. Einmal mehr dokumentiert der Regisseur die Geschichte der Berner Jugendbewegung. In seinem eindrücklichen neuen Film porträtiert er Bewohner und Bewohnerinnen vom Hüttendorf Zaffaraya und anderen Wohn- und Lebensexperimenten. Auch ein Polizist, der seit einem Vierteljahrhundert auf der anderen Seite der Bewegung steht, kommt zu Wort. Genauso lange ist auch Andreas Berger mit seiner Kamera unterwegs. Entstanden sind dabei die Filme Berner Beben, Zafferlot, Ruhe und Unordnung und nun eben Zaffaraya 3.0, der morgen Donnerstag Premiere feiert. Michael Spahr hat Andreas Berger getroffen.
Ich habe bis 1996 regelmäßig Demonstrationen gefilmt. Dann machte ich mal einen Misstritt im Tränengasnebel und hatte das Gefühl, ich sei jetzt definitiv zu alt für diese Angelegenheiten. Und dann habe ich abends feststellen müssen, dass es von da seit dieser Zeit niemand mehr versucht hat, etwas Größeres über Reitschule, Zaffaraya und so weiter zu machen. Und als dann eben im Jahr 2007 die Idee aufkam, Berner Beben als DVD herauszubringen, wurde gleichzeitig die Idee geboren, einen neuen Film zu machen, weil damals die aktuelle erneute Räumung des Zaffaraya anstand, die aber diesmal ganz friedlich organisiert wurde, eben mit Geländeübergabe und so weiter. Und das nahm man dann als Grundidee für einen neuen Film.
Sagt der Filmemacher Andreas Berger. Statt Tränengaswolken und Gummigeschossen musste er sich bei der Produktion von Zaffaraya 3.0 mit eher bürokratisch anmutenden Geländeübergaben herumschlagen. Beamten von Stadt und Kanton oder Vertreter der Burgergemeinde treffen sich mit Autonomen und regeln alternative Wohnformen im Gespräch. Ohne Pflastersteine, ohne Wasserwerfer, wie damals in den 80er Jahren.
Ich nehme an, dass eben Behörden und Besetzer heute anders miteinander umgehen. Das hat eben mit den 80er Jahren zu tun. Und dass eigentlich niemand mehr will, dass es so abgeht wie damals. Und ich denke, die Behörden, die haben da sehr viel gelernt. Man muss auch sagen, wenn in einer Stadt mit 130.000 Einwohnern 50 oder 100 Leuten in Bauwagen und selber gebauten Hütten leben wollen, ist das eigentlich ein Luxusproblem, und ein Problem wäre es ja erst, wenn 10.000 oder 20.000 Leute so leben müssten.
Aber nicht nur der Umgang zwischen Behörden und Autonomen hat sich in den letzten 25 Jahren verändert. Eine andere Revolution hat die Arbeit des Filmemachers stark verändert. Die digitale, technologische Revolution. Statt auf 8 oder 16 mm filmt Andreas Berger heute auf Video. So produziert er heute viel mehr Rohmaterial und hat folglich auch viel mehr Arbeit bei der Auswahl beim Filmschnitt. Digitale Technologie ist für ihn aber kein Nachteil.
Man hat dadurch sehr viel mehr Möglichkeiten, dass man eben die Kameras in gewissen Situationen einfach laufen lassen kann und sich nicht überlegen muss, dass jede Minute, ich weiß nicht, 200-300 Franken kostet, sondern man kann wirklich, ob jetzt das eine Demonstration oder irgendeine Sitzung ist, man kann die Kamera laufen lassen und wirklich warten auf die sogenannten, auf die magischen Momente, wo man das Gefühl hat, das sei jetzt etwas, das über sich hinausweist. Und dass mehr gefilmt wird, gerade auch an Demonstrationen, das hat natürlich auch einen Einfluss, wie die ganzen Sachen jetzt ablaufen. Also man kann auch sagen, die Polizei, die kann eben auch nicht mehr so wie in den 80er Jahren einfach drauf losschlagen, weil sie wissen, jeder zweite Demonstrant hat ein Handy. Das wird ihre Taktik auch beeinflusst haben.
An Demos, sagt Andreas Berger, sei er mittlerweile nicht mehr der einzige Filmer. Doch seine Arbeit ist immer noch nötig, denn es braucht jemanden, der sich am Schluss die Zeit nimmt, das ganze Material zu betrachten und zu verarbeiten. Andreas Berger steckt deshalb schon wieder mitten in den Arbeiten für den nächsten Film mit dem vielversprechenden Arbeitstitel Zaffaraya 2020.
Jetzt bin ich wieder dran und jetzt bleibe ich dran, weil eben, das ist offenbar meine Funktion, dass ich da zuschaue, was sich in Bern tut. Und ich komme mit allen Gruppen mehr oder weniger gut aus und bin akzeptiert und kann an den Demonstrationen auch zwischen Polizisten und vermummten Autonomen hin und her zappen quasi, und beide Seiten akzeptieren das.
Sagt der Berner Filmemacher Andreas Berger. Sein neuester Film Zaffaraya 3.0 läuft ab morgen Donnerstag im Kino im Kunstmuseum und im Kino der Reitschule. Die Premiere ist ausverkauft. Links zu den Kinoprogrammen gibt es auf unserer Internetseite www.rabe.ch. Mehr zum Film selber hören Sie morgen hier im Rabe Info. Rabe Info. Da
das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das war's für heute von uns. Um 6 Uhr hören Sie die Wiederholung und morgen um 11 gibt's wieder das aktuelle Rabe-Info. Nachhören kann man es auch jederzeit im Internet unter www.rabe.ch. Sie hörten Beiträge von Michael Spahr und Shane McKay. Am Mikrofon verabschiedet sich Wilma Rall. Die wünscht einen schönen Tag. Merci fürs Zuhören.
Rabe-Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.